Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 415. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Geldbußen gegen das Unternehmen. Haftet der Geschäftsführer oder der Vorstand? Kopplungsgeschäfte bei Investmentfonds. Unternehmensgeldbußen sind längst kein reines Kartellrechtsthema mehr. Immer wieder werden auch in anderen Rechtsbereichen gegen die Gesellschaft selbst Geldbußen verhängt. Dann stellt sich häufig die zentrale Frage, ob das Unternehmen im Innenverhältnis Regress beim Geschäftsführer oder Vorstand nehmen kann. Die Frage ist praktisch hochrelevant und rechtlich weiterhin offen. Der BGH hat dem EuGH mit Beschluss vom 11. Februar 2025 nun die Frage vorgelegt, ob eine solche Schadensersatzpflicht bei Kartellbußen mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Welche Argumente kommen zum Tragen?
Ausgehend von den Maßstäben der Organhaftung spricht zunächst vieles für eine Ersatzpflicht. Geschäftsführer und Vorstände haften nach § 43 Absatz 2 GmbH-Gesetz beziehungsweise § 93 Absatz 2 Aktiengesetz, wenn sie ihre Pflichten verletzen, diese Pflichtverletzung zu verschulden haben und der Gesellschaft dadurch ein Schaden entsteht. Zu den zentralen Pflichten zählt die Legalitätspflicht, die sie insbesondere dazu verpflichtet, sämtliche Rechtsvorschriften zu beachten, die die Gesellschaft im Außenverhältnis treffen.
Wie ist eine Geldbuße hier einzuordnen?
Wird infolge eines Pflichtverstoßes aus dem Leitungsbereich eine Geldbuße gegen die Gesellschaft festgesetzt und von dieser gezahlt, liegt eine Vermögensminderung der Gesellschaft nahe. Aus dieser Perspektive erscheint die Buße als ersatzfähiger Schaden. Zudem spricht vieles dafür, dass die persönliche Haftung des Geschäftsführers die Compliance in besonderem Maße fördert und gerade im Kartellrecht präventive Wirkung entfalten kann.
Und was spricht gegen eine Schadensersatzpflicht?
Gegen einen Regress wird vor allem der Sanktionszweck der Geldbuße angeführt. Diese Maßnahme soll gerade das Unternehmen selbst treffen und es dazu anhalten, seine Organe angemessen zu kontrollieren. Könnte die Gesellschaft die Belastung anschließend auf Geschäftsführer oder Vorstand verlagern, würde die Sanktion gegenüber dem Unternehmen an Wirkung verlieren. Hinzu kommt, dass ein Regress in der Praxis unter Umständen über eine sogenannte Directors and Officers Versicherung aufgefangen werden könnte. Auch dies könnte den Sanktionszweck abschwächen. Vor diesem Hintergrund werden § 43 Absatz 2 GmbH-Gesetz und § 93 Absatz 2 Aktiengesetz im Weg einer teleologischen Reduktion einschränkend ausgelegt.
Welche Tendenz zeigt die Rechtsprechung?
Eine einheitliche Linie in der Rechtsprechung gibt es bislang nicht. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit seinem Urteil vom 27. Juli 2023 einen Regress für kartellrechtliche Unternehmensgeldbußen abgelehnt. Es bestätigte damit das vorausgegangene Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 10. Dezember 2021. In dem zugrunde liegenden Fall hatte das Bundeskartellamt sowohl gegen die Gesellschaft als auch gegen den Geschäftsführer Geldbußen verhängt. Die Gesellschaft verlangte anschließend vom Geschäftsführer Ersatz der gegen sie festgesetzten Buße. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verneinte einen Anspruch mit der Begründung, dass der Sanktionszweck des Kartellbußgelds einer Überwälzung auf das Organmitglied entgegenstehe. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der BGH hat hierüber noch nicht abschließend entschieden.
Stattdessen hat er dem EuGH mit Beschluss vom 11. Februar 2025 die Frage vorgelegt, ob, Zitat, Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU einer Regelung im nationalen Recht entgegensteht, nach der eine juristische Person, gegen die eine nationale Wettbewerbsbehörde ein Bußgeld wegen eines durch ihr Leitungsorgan begangenen Verstoßes gegen Artikel 101 verhängt hat, den ihr dadurch entstandenen Schaden von dem Leitungsorgan ersetzt verlangen kann. Zitat Ende. Wie ist die Frage begründet?
Im entsprechenden Vorlagebeschluss führt der BGH aus, dass die Ausgestaltung der Geldbußen zwar den Mitgliedstaaten obliege, diese nach der Rechtsprechung des EuGH jedoch wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen bei Verstößen gegen Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gewährleisten müssten. Auch sei es nicht zweifelsfrei, ob die Voraussetzungen für eine teleologische Reduktion der Organhaftungsvorschriften und damit für den Ausschluss des Regresses allein nach nationalem Recht erfüllt seien.
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat derweil die Argumentation des Bundesgerichtshofs aufgegriffen. Mit welchem Ergebnis?
Das Gericht hat unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Bundesgerichtshofs mit Urteil vom 21. Oktober 2025 entschieden, dass ein Regress gegen das verantwortliche Vorstandsmitglied wegen einer von der BaFin gegen die Aktiengesellschaft nach den einschlägigen Regelungen im Wertpapierhandels sowie im Ordnungswidrigkeitengesetz verhängten Geldbuße zulässig ist und eine teleologische Reduktion der Organhaftungsvorschriften, jedenfalls bei Geldbußen ohne unionsrechtlichen Bezug, abgelehnt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und beim Zweiten Senat des BGH anhängig.
Was bedeutet das für die Praxis?
Bis zur Klärung durch EuGH und BGH bleibt die Rechtslage unsicher. Unternehmen sind daher gut beraten, mögliche Regressansprüche im Einzelfall sorgfältig zu prüfen. Geschäftsführer und Vorstände müssen umgekehrt im Blick behalten, dass sie erheblichen, unter Umständen existenzbedrohenden Haftungsrisiken ausgesetzt sein können, insbesondere wenn D&O-Versicherungen nicht greifen. Hier wiederum sind die einzelnen Regelungen des D&O-Vertragswerkes genau zu prüfen. Bis zu einer höchstrichterlichen Klärung gilt daher, ein Regress ist weder verlässlich ausgeschlossen noch sicher durchsetzbar, weshalb Bußgeldfälle einer frühzeitigen und sorgfältigen rechtlichen Prüfung bedürfen.
Wen kann man bei individuellen Fragen zum Thema ansprechen?
Wer mehr Informationen benötigt, kann sich gern an unseren Kollegen Arne Fairbeck aus dem PwC Legal Team wenden. Er ist unser Experte zum Thema und Ansprechpartner für weitere Anliegen aus dem Bereich des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts.
Am 23. April 2026 hat der Bundesfinanzhof sein Urteil zu der Frage veröffentlicht, ob bei der Ermittlung von Gewinnen aus Aktienveräußerungen auf Fondsebene Barausgleichszahlungen, die zur vorzeitigen Beendigung von Termingeschäften geleistet wurden, als Veräußerungskosten abzuziehen sind. Wo ist diese Frage relevant?
Sie ist vor allem im Falle sogenannter Kopplungsgeschäfte relevant, bei denen sich Aktienveräußerungsgewinne und Derivateverluste auf Fondsebene in der Regel annähernd wirtschaftlich kompensieren. Hier ist zu klären, ob der auf Ebene des Anlegers gegebenenfalls nach § 8b Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz freizustellende Gewinn aus Aktienveräußerungen um Verluste aus Termingeschäften zu mindern ist oder ob die Verluste aus den Termingeschäften separat zu behandeln sind.
Was bedeutet das insbesondere für Anleger, die dem § 8b Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz unterfallen?
Die Klärung der Frage hat grundsätzlich rechtliche Folgen, nämlich, dass kein steuerfreier und zu einer Steuerminderung führender Aktienveräußerungsgewinn verbleibt oder dass der effektiv zu 95% steuerfreie Aktienveräußerungsgewinn bzw. Anlegeraktiengewinn steuermindernd wirkt. Betroffen ist die Rechtslage für Investmentfonds in den Jahren 2004 bis 2017, denn mit der Investmentsteuerreform 2018 wurden seitens des Gesetzgebers Regelungen getroffen, die derartige Gestaltungen weitgehend unterbinden sollten.
Welche Auffassung vertraten Finanzamt und Finanzgericht?
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Barausgleichszahlungen die Aktienveräußerungsgewinne mindern, da es sich bei den Aktiengeschäften und den Termingeschäften um sogenannte Kopplungs- oder Kombinationsgeschäfte handele, die wirtschaftlich und steuerlich als Einheit zu behandeln seien. Das Finanzgericht Köln schloss sich dieser Auffassung in erster Instanz an.
Der BFH hob das Urteil des Finanzgerichts Köln auf und gab der Klage des Fonds vollumfänglich statt. Welche Gründe führte er für diese Entscheidung an?
Zunächst stellten die BFH-Richter klar, dass bei der Ermittlung des Ertrags aus der Veräußerung von Aktien auf Fondsebene mangels Spezialregelung im Investmentsteuergesetz 2004, § 20 Absatz 4 Satz 1 Einkommensteuergesetz, sinngemäß anzuwenden ist und nicht, wie vom Finanzamt sowie dem Finanzgericht Köln vertreten, § 8b Absatz 2 Satz 2 Körperschaftssteuergesetz. Veräußerungsgewinn sei danach der Unterschied zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft stehen, und den Anschaffungskosten.
Die Barausgleichsleistungen beruhen nach Auffassung der obersten Finanzrichter nicht auf der Veräußerung der Aktien, sondern auf der Beendigung des Aktienvorworts. Woran liegt das?
Sie wären auch angefallen, wenn die Aktien nicht veräußert worden wären. Beide Vorgänge haben unterschiedliche Ursachen. Ein unmittelbarer sachlicher Zusammenhang, wie vom eindeutigen Gesetzeswortlaut des § 20 Absatz 4 Einkommensteuergesetz gefordert, besteht aus Sicht des BfH nicht. Der Senat verwarf auch die hilfsweise Argumentation über § 3 Absatz 3 Investmentsteuergesetz 2004. Ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang im Sinne dieser Vorschrift verlange eine unlösbare Verknüpfung, ohne das Dazwischentreten anderer Ursachen, die zudem konkret feststellbar sein müsse. Diese Voraussetzungen seien nicht erfüllt, da die Barausgleichsleistungen und die Veräußerungserlöse nicht auf demselben Ereignis beruhten.
Warum folgte der BfH auch nicht der Auffassung des Finanzamts, wonach die Termingeschäfte und die Aktienveräußerungen als wirtschaftliche Einheit zu betrachten seien?
Nach Auffassung des Senats sei eine derart allgemeine und weitreichende Einheitsbetrachtung nicht geboten. Auch in seiner jüngsten Rechtsprechung zu gegenläufig konzipierten Wertpapiergeschäften habe der BfH eine solche nicht in Betracht gezogen. Ferner stellte der Senat in seinem Urteil klar, dass § 42 Abgabenordnung der Feststellung der Veräußerungsgewinne nicht entgegenstehe.
Mit dem vorliegenden Urteil widerspricht der BfH der Auffassung der Finanzverwaltung in einem zentralen Punkt und behandelt die Veräußerungen der Aktien sowie die Termingeschäfte als jeweils separate Vorgänge. Was sind die praktischen Auswirkungen?
Auch im Falle von sogenannten Kopplungsgeschäften haben die Verluste aus den Termingeschäften keine Auswirkung auf die Höhe der gegebenenfalls auf Anlegerebene weitgehend steuerfreien Gewinne aus Aktienveräußerungen. Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung das Urteil über den Einzelfall hinaus anwenden wird oder ob möglicherweise ein Nichtanwendungserlass ergehen wird. Betroffene Fonds und Anleger sollten bestehende Feststellungsbescheide im Hinblick auf verfahrensrechtliche Änderungsmöglichkeiten prüfen und gegebenenfalls Rechtsbehelfe einlegen, um von der Entscheidung profitieren zu können.
Die Haftung bei Unternehmensgeldbußen sowie Kopplungsgeschäfte bei Investmentfonds. Das waren die Themen der 415. Episode von PwC Steuern und Recht. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir halten Sie gern auf dem Laufenden. Abonnieren Sie unseren Podcast und empfehlen Sie uns weiter, wenn Ihnen unser Service gefällt. Nützliche steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie auch unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.